Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zu unserem Donnerstagsduell und das findet wie immer zwischen Veronika Born-Mehner, hallo.
Hallo.
Linke Publizistin statt und dem FPÖ-Kandidaten für die Wien-Wahl Leo Lugner, hallo.
Hallo.
Bevor wir aber zum Wien-Wahlkampf und anderen innerösterreichischen Themen oder vielleicht auch europäischen Themen kommen, kommen wir noch zu einem Weltwirtschaftsthema oder weltpolitischen Thema, nämlich Donald Trump, den Strafzöllen, ein bisschen den Wahnsinn, der da weltweit ausgelöst wurde, einerseits für die Wirtschaft, für die Börsen, für Sonstiges. Jetzt gibt es ja eine kurzfristige Kalmierung auf beiden Seiten. Was ist da passiert? Hat sich Donald Trump mit seiner Huga-Huga-Mentalität ausnahmsweise mal verschätzt?
Ich glaube, Donald Trump ist ganz Donald Trump und macht das, was ihm jetzt gerade in dieser Minute einfällt. Und ich glaube, morgen kann es alles schon wieder ganz anders ausschauen. Und deswegen weiß ich jetzt auch nicht, ob diese 90 Tage, er hat ja auch nicht gesagt, er hört jetzt auf.
Entschuldigung, die Aussetzung,
genau,
die angekündigte der Zölle.
Genau, ob es da tatsächlich bei diesen 90 Tagen bleiben wird, ich muss ehrlich, also ich bezweifle es. Ursprünglich hat er ja gesagt, alle Länder dieser Welt, egal ob bewohnt oder nicht, sollen jedenfalls mal Zölle zahlen.
Auch die Pinguine.
Auch die Pinguine, zwischen 10% und über 100%. Ich glaube, bei China ist inzwischen auf 200%, aber
das steigt täglich.
Das stündlich ändert, stündlich sogar schon, bin ich nicht mehr ganz so sicher. Und nachdem dann die Börse massiv gecrashed hat und die Börsen sich entwickelt haben wie zuletzt, ich glaube, wir waren im Bereich von 2008, jedenfalls war das Ganze intensiver wie während der Corona-Krise, gab es da natürlich schon auch in den USA, und ich glaube, das hat ihn maßgeblich bewogen, unter seinen Tech-Milliardären-Bro-Freunden durchaus eine gewisse Aufregung, weil das natürlich auch zu Lasten von Jeff Bezos, genau, Elon Musk und so weiter gegangen ist. Und auch innerhalb der Republikanischen Partei gibt es zwei Fraktionen an Hardlinern. Die eine, die eher protektionistisch sind, so wie Trump, die sagen, alle anderen Länder sollen zahlen und alle anderen Länder treated us very, very bad, also waren ganz, ganz furchtbar gemeint zu den USA und die sollen jetzt gefälligst zahlen. Und diese Elon Musk-Fraktion, die halt sagen, wir wollen den radikalen Freihandel, wir wollen international, global am besten gar keine Zölle und alle Gesetze gehören abgeschafft und so weiter. Und in diesem Spannungsfeld befindet sich der Trump und ja, jetzt hat er spontan gesagt, okay, er wartet jetzt mal 90 Tage und er will Deals machen und er will verhandeln. Das hat ihm die EU, von der Leyen hat ihm das ja schon vor 2 Tagen angeboten. Da hat aber ursprünglich Nein dazu
aber
gesagt.
Aber er lenkt jetzt ein.
Wissen wir nicht. Er sagt es jetzt.
Zumindest Stand jetzt.
Genau.
Stand jetzt lenkt er gerade ein. Ob das morgen anders ist, wissen wir nicht.
Außer bei China, das müssen wir noch dazu sagen. Bei
China, nicht einlenkt.
Genau, bei China sagte er jetzt.
Bei China,
ich denke, er will einfach mit allen verhandeln, will überall die Karten neu mischen.
Aber habt ihr,
Europa
nur eine kurze
bereit,
Zusatzfrage vor deiner Antwort, habt ihr nach wie vor so viel Verständnis für Donald Trump?
Schau, es ist der Präsident der Vereinigten Staaten, der das Beste für sein Land will. Das ist natürlich nicht immer unbedingt immer dasselbe, was ich als österreichischer Politiker das Beste für Österreich will. Und das ist halt, sage jetzt mal, bei rechten Parteien, bei patriotischen Parteien so. Es gefällt mir nicht immer alles, was Donald Trump macht, aber es ist trotzdem so, dass er versucht, zumindest das Beste für sein Land herauszuholen. Und er wird jetzt in Verhandlungen mit der Europäischen Union auch treten oder ist bereits in diesen Verhandlungen. Und jetzt warten wir mal ab, was da wirklich am Ende des Tages rauskommt. Ich bin überzeugt, dass es nach wie vor eine wichtige Handelspartnerschaft zwischen Europa und den USA geben wird. Und ich hoffe, dass hier auch die Europäische Union dementsprechend vernünftig verhandeln wird.
Also ich denke und hoffe, dass die Europäische Union jetzt sehr motiviert ist, sich auch andere Handelspartnerinnen zu suchen. Unter dem Gesichtspunkt ist zum Beispiel Mercosur jetzt auch wieder ein neues Thema, denke ich mal, weil Südamerika jetzt als Handelspartner natürlich wieder interessanter wird. Abgesehen davon, dass da jetzt viel nachjustiert worden ist in den letzten 2-3 Jahren. Gerade wenn es jetzt zum Beispiel um die Vorlagen für Fleisch und andere landwirtschaftliche Produkte geht, wo es ja ziemlich viel Ärgernis gegeben hat.
Argentinische Steaks statt texanischen Steaks.
Ganz genau. Ich glaube, das argentinische Rindfleisch ist sogar ein Ticken besser, hätte ich gesagt. Aber schauen wir mal. Ich glaube grundsätzlich, dass Donald Trump jemand ist, auf den man sich nicht verlassen kann. Das hat er mehrfach bewiesen, dass er sehr emotional und temperamentvoll ist und dass er vielleicht nicht immer rein rational und rein logisch agiert, sondern viel aus dem Bauch und aus einer Laune heraus. Und ich denke vor allem, dass sein Einlenken jetzt nicht daher rührt, dass die EU ihm eben ein Kompromissangebot gemacht hat, weil das ist ja schon passiert. Das hat ihn eigentlich überhaupt nicht tangiert, da hat er null drauf reagiert. Sondern ich glaube einfach wirklich, dass es darum gehen wird, wie sehr er die Republikaner hinter sich vereinen kann und wie viele seiner Tech-Bros da mitgehen oder auch nicht.
Es sind ja nicht nur die Tech-Bros, das muss man dazu sagen. Es sind jetzt schon sämtliche Investoren, es sind natürlich auch die ganzen Banken und Sonstiges, haben jetzt schon nervös reagiert und da sind ein paar auch öffentlich rausgegangen und haben jetzt gesagt, wenn er so weitermacht, löst er da einen nuklearen Wahnsinn aus, quasi für die Wirtschaft, und er würde das Vertrauen der Wirtschaft langsam verspielen. Weil du gemeint hast, dass er den USA nützt mit seinen Taten. Das scheint noch ziemlich offen zu sein, ob er dem eigenen Land nicht massiv schadet.
Es gibt immer Kritiker, logischerweise. Ich bin überzeugt, dass am Ende des Tages, wie ich es eh schon vorher eingangs gesagt habe, die USA ein weiterer wichtiger Partner für Europa sind und dass er halt natürlich das Maximum herausholen möchte. Und ich finde es auch durchaus gescheit, dass er mal den Chinesen ein bisschen in die Parade fährt. Da sollte sich auch die Europäische Union einmal überlegen, etwas mit Zöllen zu tun aus China. Wir werden überschwemmt mit Plastikdreck und Klumpert aus China. Unsere eigene Industrie ist mittlerweile völlig niedergegangen. Spielwarenindustrie, Textilindustrie, wichtige Punkte, alles kommt aus Fernost. Da sollten wir auch einmal in Europa uns unterhalten, auch hier Zölle einzuführen, damit wir nicht überschwemmt werden mit Billigprodukten. Das ist die Fast Fashion, ein Riesenproblem, wo die Leute kaufen sich um 1 Euro oder ein paar Euro irgendein Leiberl. Das Wasch wird dann gar nicht mehr gewaschen, sondern gleich wieder weggehaut. Das heißt, man sollte eher schauen, dass man auch wieder nachhaltige Industrie in Europa macht und diese Billigprodukte aus Fernost besteuert. Das finde ich durchaus eine gescheite Idee.
Ja, das sehe ich genauso. Das ist auch vollkommen richtig. Man muss auch dazu sagen, 40% der Kleidungsstücke, die bei uns gekauft werden, werden gar nicht getragen, sondern einfach sofort wieder retour geschickt Wahnsinn. Oder weggeworfen. Also das ist schon richtig. Und ich bin jetzt keine, die sagt, Globalisierung ist das Tollste, was es gibt und jedes Produkt soll bitte über 5 Kontinente
da sind
werden.
Sich normalerweise links außen und rechts außen immer einig.
Absolut. Und ich glaube auch, dass die große Zeit der Globalisierung jetzt jedenfalls einmal einen ordentlichen Dämpfer bekommen hat. Und ich finde es auch grundsätzlich richtig zu sagen, es ist gut, wenn man das Ganze wieder ein bisschen regionaler gestaltet. Aber das, was Donald Trump da macht, das ist ja verrückt. Das hat ja überhaupt nichts mit einer sinnvollen Lieferkettenpolitik zu tun. Das hat ja auch gar nichts damit zu tun, dass man jetzt irgendwie sagt, okay, wir wollen unabhängiger von China werden, indem wir uns die Pharmaindustrie zum Beispiel wieder nach Europa oder in die USA holen. Das würde ich ja alles befürworten. Also das ist ja alles richtig. Nur die Art und Weise, in der Trump agiert und wie er es macht, das ist ungefähr so, wie wenn ich meinen 8-jährigen Sohn Wirtschaftspolitik machen lassen würde, der sich denkt, ich
vielleicht ist er talentiert, lass es mal ausprobieren.
Nein, er handelt. Das,
so wie er das macht,
von einem Tag auf den anderen. Er handelt halt. Dass dann nicht jede Handlung immer positiv ist, aber es passiert wenigstens etwas.
Natürlich.
Und ich sage jetzt gerade in der Zollpolitik, das, was ich gerade vorher angesprochen habe, die Europäische Union handelt überhaupt nicht. Das Gleiche ist, wir sollten uns auch überlegen, wie man eine faire Besteuerung des Onlinehandels endlich einmal machen,
natürlich,
um unseren stationären Handel zu retten. Schauen wir uns auf die Marilferstraße, ist nicht weit von hier. Schauen wir rüber, es gibt Häuser blockweise Leerstand. Das hängt natürlich zum einen mit der falschen Politik zusammen, dass man dort die Verkehrsberührung gemacht hat, aber zum anderen natürlich ein wichtiger Aspekt ist der Onlinehandel, der ein Riesenproblem ist.
Die Firmen
sitzen in Luxemburg oder in anderen Steuerparadiesen, zahlen keine Mehrwertsteuer, währenddem jeder, der in Österreich ein Geschäft betreibt, natürlich nicht nur die Lohnsteuer für seine Angestellten zahlen muss, sondern es wird Mehrwertsteuer gezahlt.
Ich bin die Erste, die sagt, führen wir gerne eine Amazon-Steuer ein. Ich habe da gar kein Problem damit zu sagen, die Konzerne wie Amazon, Starbucks und Co. sollen bei uns auch Steuern zahlen. Das wäre,
also wäre wirklich wichtig. Ja, aber
gerade nachdem wir es heute wissen.
Aber deine Freunde vom Antibabler sitzen in der Bundesregierung. In diese Richtung passiert wieder überhaupt nichts.
Weil wir das auf nationaler Ebene nicht dürfen. Wir dürfen das nur auf europäischer Ebene machen. Das ist ein EU-Rechtsthema. Und ich denke, wie gesagt,
das ist ein jahrelanges Streitthema,
genau,
das wir kennen.
Und da kommt jetzt sicherlich Bewegung rein. Also das ist das
so Positive,
was ich dem Ganzen noch abgewinnen kann.
Tages, ja?
Aber die Art und Weise, Weise, in der Donald Trump agiert, ist trotzdem massiv fahrlässig. Er hat nicht nur einen Handelskrieg ausgelöst, einen globalen, sondern das, was er macht, ist auch zulasten der eigenen Bevölkerung und vor allem der Mittelschicht in den USA. Man muss dazu sagen, die Inflation in den USA ist noch mal wesentlich höher als bei uns. Die haben zurzeit ungefähr 15% Inflation. In den USA haben sie wirklich das, was wir in sozialer Ungleichheit haben, noch mal hoch 10. Und da haben die durch alleine diese zwei Tage, in denen Trump jetzt gesagt hat, ich mache 10% für alle, wo noch gar nicht die anderen gestaffelten Fantasiezölle dabei waren, die er alle auf sein Tafel geschrieben hat, die teilweise auch absurd berechnet waren, haben dazu geführt, dass eine durchschnittliche amerikanische Familie pro Jahr Mehrausgaben von $4,500 hat. Und das kann man nicht von heute auf morgen so machen, weil das ist, die Bereichen, die werden sich richten, aber für die Mehrheit, für den Großteil der Bevölkerung ist das ein finanzieller Super-GAU. Und man kann den Leuten nicht von heute auf morgen sagen, jetzt zahlt es viermal, fünfmal so viel für eure Lebensmittel.
Plus, das muss man ja dazu sagen, das ganze US-System funktioniert ja anders und ist ja viel stärker im Kapitalmarkt investiert. Das heißt, Pensionen. Diese ganzen Pensionsfonds, da haben Menschen, die jetzt akut in Pension gegangen sind, innerhalb weniger Stunden 20% verloren.
Das ist ein System, wo sehr auf Leistung orientiert ist, wo wir uns ein Schnäppchen abschneiden könnten, hier in Österreich oder Europa, wo sehr viele in der sozialen Hängematte liegen und von jenen finanziert werden, die sehr viele Steuern zahlen.
Aber was ist mit jenen, die durch Trumps Move, so viel zum Thema gut für die USA, 20% verloren
haben? Jetzt gerade in Sekunde ja. Warten wir mal, wie das ausgeht. Wir reden hier über etwas, was gerade im Moment passiert. Die Folgen daraus sind jetzt noch nicht wirklich absehbar. Das sind Mutmaßungen.
Für die, die flüssiges Geld brauchen, warten wir jetzt noch einmal
ein paar Monate ab und dann wird man sehen, wie sich das entwickelt.
Also
ich glaube, es wird sich positiv entwickeln.
Also das stimmt ja nicht. Natürlich gibt es bereits jetzt schon Folgen. Jetzt abgesehen davon, dass Kanada bereits sämtliche amerikanische Spirituosen und so weiter ausgelistet hat, haben sie ein Problem damit, dass sie in den USA keine Eier mehr bekommen. Also dass wirklich Grundnahrungsmittel aufgrund von diversen Lieferpässen langsam nicht mehr lieferbar sind. Und wie gesagt, die Preise gehen massiv.
War ich selbst vor kurzem in den USA und habe
Ja, sie waren in Las Vegas nichts, und haben mit denen gesehen. Gefeiert, ich weiß. Nein. Aber ich frage mich, wie man als österreichischer Politiker und selbst vermeintlicher Patriot mitten in einem Handelskrieg, der dabei ist, eine Weltwirtschaftskrise auszulösen, jetzt nach Las Vegas zu fliegen
und mit
Trump-Genossen zu feiern.
Abwarten.
Dass sie sich überhaupt trauen, dass sie das im Fernsehen sagen. Ich habe es gelesen, ich habe mir gedacht, oh, aber ich wollte höflich sein, ich hätte es nicht thematisiert.
Ich habe keinen Politiker getroffen in den USA.
Aber wie sie das mit ihrem Gewissen vereinbaren können und wie das zu ihrer FPÖ-Parteipolitik passt, das ist ein anderes Thema.
Ich weiß, das US-Bashing, das ist jetzt bei den Linken besonders beliebt und jetzt gegen Amerika zu wettern, das ist jetzt der neue Stil.
Ja,
Das wird ein Riesenproblem. Nein, waren wir eigentlich
Anti-Amerikanismus?
Zumindest bei uns in der Freiheitlichen Partei nicht.
Bitte?
Nein, kein Anti-Amerikanismus sicher nicht.
Okay.
Na gut, das erinnere ich mich ein bisschen anders. Normalerweise ist das auch etwas, was eure beiden Pole immer...
Wir haben Joe Biden kritisiert.
Nein, das geht ja viel länger zurück. Anti-Amerikanismus bei Rechtsaußen und Linksaußen ist viel länger als die genannten Politiker. Also Anti-Amerikanismus ist in den Kreisen, deswegen betone ich immer meinen transatlantischen quasi Schwerpunkt, können beide Seiten normalerweise nie wollen. Aber ich würde gerne diesen Punkt zum Abschluss dieser ersten Runde noch aufgreifen, und zwar nicht Las Vegas hin oder her, sondern mehrere Politiker von rechtspopulistischen Parteien, vor allem in Österreich und Deutschland, muss man dazu sagen. Die französischen Rechtsaußen waren ein bisschen vorsichtiger, weil die den Patriotismus dort ein bisschen anders definieren, glaube ich, als in Deutschland und Österreich, keine Ahnung, waren ja total begeistert von Trump eigentlich. Und bei dir merkt man, du verteidigst ihn immer noch. Ist das nicht in den Augen von vielen eurer Wähler oder von vielen Österreichern und Österreicherinnen langsam verstörend, weil die sich denken, der schadet ja uns?
Ich glaube, ich habe es eh schon vorher auch gesagt, aber ich kann das jetzt noch einmal wiederholen. Ich bin überall dort begeistert, wo ein Politiker für sein Land das Beste möchte, eine patriotische Politik machen möchte.
Also bist du auch von China begeistert?
Es ist begeistert nicht, aber ich finde es grundsätzlich einmal positiv. positiv. Positiv, nein, das ist ja das, ja, das Nordkorea, bitte. Also,
so ein starker Führer.
Veronika, Nordkorea ist bitte ein übler Diktator. Ich rede hier von demokratischen Politikern. Und da kann man jetzt natürlich nach Israel schauen. Da gibt es eine gute Regierung, genauso wie ich für Amerika Donald Trump richtig finde und richtiger finde als die Demokraten. Und das ist auch gescheit so. Man muss das immer natürlich sehen, dass natürlich dann in einer patriotischen Position unsere österreichische patriotische Position natürlich dann nicht immer hundertprozentig mit allen d'accord geht. Bei anderen patriotischen Positionen ist auch wiederum klar.
Also ich finde, was sich jetzt sehr deutlich zeigt, ist, dass Steve Bannon zum Beispiel die letzten 10 Jahre sehr intensiv damit verbracht hat, um quer durch Europa zu reisen und Allianzen zu bauen zwischen der Far Right in den USA.
Das war der frühere Berater von Donald Trump. Ja.
Also Steve Bannon war die rechte Hand von Donald Trump, hat dann in den letzten 10 Jahren begonnen, sich von Amerika weg hin auf Europa zu fokussieren, steht in engen Austausch mit der gesamten europäischen sehr, sehr Rechten, mit den Konservativen nicht so, sondern wirklich, der ist wirklich ein Hardliner, also da geht es wirklich um die Far-Right-Rechten, der ist in intensivem Austausch mit den Italienern, mit den Franzosen, mit den Briten, hat sich in unterem auch beim Brexit sehr intensiv eingebracht, weil natürlich auch der Brexit etwas war, was die Rechtsextremen sehr, sehr stark befürwortet haben. Und die haben es wirklich sehr, sehr gekonnt gemacht, globale Allianzen zu bauen und sich gegenseitig zu unterstützen.
Man muss ja auch sagen, dass die Trump-Administration hatte ja auch im Wahlkampf Alice Weidel, also die
AfD-Politiker zu Gast.
Gut, aber da haben sie nicht aktiv im Wahlkampf eingegriffen.
Die Linken sind natürlich dann immer sehr geschockt, wenn etwas außerhalb der sozialistischen Internationalen passiert. Ja, selbstverständlich werden sich rechte Politiker auch miteinander vernetzen und miteinander reden und einen Dialog führen. Und nur weil ich mich mit jemandem treffe und mit dem einen Dialog führe, heißt noch nicht, dass ich bei dem alles super finde.
Es ist ja total klug aus Ihrer Perspektive.
Ist ja auch klar.
Also die sozialistische Internationale ist ja tot seit einigen Jahrzehnten. Das ist mitunter ein Problem, das gerade die europäische Sozialdemokratie massiv hat, weil sich die eben nicht gegenseitig unterstützen, inhaltlich abstimmen oder voneinander lernen und sich gegenseitig befeuern. Die Rechte macht das sehr, sehr erfolgreich und das ist auch aus Perspektive der Rechten total sinnvoll. Nur, dass es halt in Wirklichkeit so ist, dass das lauter nationalistische Bewegungen sind, die alle über den eigenen Zaun nicht hinausschauen und dementsprechend teilweise sogar total gegen ihre eigenen Interessen und konträr agieren, das ist halt das halten Rechte aus, dass sie sich inhaltlich widersprechen.
Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und dann reden wir über Österreich weiter, über das offenbar steigende Budgetdefizit und über die Wien-Wahl. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem Donnerstagsduell zwischen Veronika Born-Mehner und Leo Lugner, links gegen rechts. Und das haben wir schon beim Thema Zölle, USA und Trump gesehen. Und mir schwand, das könnte jetzt auch der Fall sein, vielleicht beim ersten Thema noch nicht so ganz, wo es nämlich um die noch einmal steigenden Budgetdefizitzahlen geht. Und deswegen, ich nenne schon keine Zahl mehr, weil es keinen Sinn hat, wenn wir die jede Woche korrigieren müssen. Ersten Teil habe ich mit dir begonnen, jetzt fange ich mit dir an. Leo Lugner, was sagt uns das, dass jetzt wieder der nächste Wirtschaftsforscher Bartelt rausgegangen ist und sagt, ups, Vorsicht, das Budgetdefizit ist sogar noch höher, als wir bei der letzten Korrektur angenommen haben?
Es ist eine Katastrophe für Österreich, es ist eine Katastrophe für die Bevölkerung. Es ist, wird natürlich jetzt einmal in erster Linie heißt das, dass noch mehr Einsparungen notwendig sein werden. Das gepaart mit der absurden Politik des Geldverschenkens, die diese Bundesregierung parallel auch dazu fährt, glaube ich, wird das für die Bevölkerung.
Die verschenken Geld?
Ja, der syrische Terrorchef dort hat ein paar Millionen versprochen bekommen von der Meinl-Reisinger. Es hat der ukrainische Präsident Millionen versprochen bekommen, Geld, was dringend im eigenen Land benötigt wäre. Und vor allem muss man jetzt wirklich mal überlegen, wie man weiter Politik macht. Und was ich halt von dieser Bundesregierung sehe, ist, dass sie genauso weiter wirtschaften wollen wie auch die alte Bundesregierung. Ja, da sind die Sozialdemokraten und die NEOs nicht dabei gesessen, aber ich fürchte, dass halt einfach die gleiche Politik weiter betrieben wird, die in diesem Budgetdefizit enden wird. Und das Budgetdefizit noch einmal einmal erhöhen wird. Jeder privatwirtschaftliche Konzern müsste bereits schließen. Es hätte wahrscheinlich schon Hausdurchsuchungen gegeben und das täten die Leute, die Beteiligten, so wie René Benko in U-Haft sitzen. Das ist offensichtlich bei der Republik Österreich anders.
Jetzt ist es halt so, dass man schon merkt, dass es bereits jetzt einen großen Vertrauensverlust in die Politik und in die Politiker und in die Parteien gibt. Und wenn jetzt jede Woche die Zahlen des Budgetdefizits korrigiert werden oder korrigiert werden müssen, löst das nicht langsam eine echte Krise aus?
Natürlich, absolut. Und ich finde ja auch, es ist total nachvollziehbar, weil Politiker sich halt offenkundig widersprechen, sie im Wahlkampf das eine sagen, danach das andere passiert und immer wieder beschwichtigt wird und immer wieder das Gefühl geschaffen wird, ist ja eh alles nicht so schlimm und dann kommt es jedes Mal dann doch noch ein bisschen härter. Und jetzt haben wir zwei Sachen, die ein bisschen optimistisch stimmen lassen im Gegensatz zur globalen wirtschaftlichen Situation, unter anderem durch Donald Trump, das ist ja auch noch nicht eingepreist, das wird ja auch nochmal Effekte haben und irgendeine Form von Zöllen wird es da schon noch geben. Die Frage ist nur, wie hoch und wie stabil das Ganze ist. Wie gesagt, ich glaube, das kann sich alles alle paar Tage wieder ändern bei diesem Herrn. Das ist ein massives Problem und das einzig Positive ist eben, was ich sehe, ist, wir haben ausnahmsweise mal einen wirklich kompetenten Finanzminister, der ja auch immerhin jahrelang im Fiskalrat gesessen ist, der Ökonom ist, der Volkswirt ist, der zumindest dazu steht, dass er einen Laptop besitzt und sich jetzt sicher auch Gedanken macht, wie er jetzt am besten mit der Situation umgeht. Und wir haben den Vorteil, dass wir Deutschland haben, was jetzt ein Rieseninvestitionspaket macht, weil die Infrastruktur marode ist, aber auch weil Deutschland weiß, sie müssen das jetzt machen, ansonsten kriegen sie selber ein Problem. Und da können wir wahrscheinlich als Zulieferer von Deutschland ein bisschen profitieren. Aber insgesamt wird man so realistisch sein müssen und ich halte auch nichts davon, das schön zu reden, dass das, was bereits an Sparmaßnahmen beschlossen worden ist, definitiv nicht ausreichen wird. Und jetzt wird die große spannende Debatte der kommenden Woche und Monate sein, wo wird jetzt noch was eingespart, weil es wird weiter eingespart werden müssen. Und meine Hoffnung ist halt wirklich die, dass die Sozialdemokratie sich da so weit durchsetzt, dass es zu keinen noch viel, viel stärkeren Einsparungen bei der Masse kommt, sondern dass endlich tatsächlich eine solide Bankensteuer kommt. Die können sich das leisten. Die haben Milliardengewinne eingefahren in den letzten Jahren. Die Dividenden,
auch
die ausschütten.
Bekommen.
Genau, die Dividenden, die von den Banken ausgeschüttet werden, die landen bei Aktionären, die im Ausland sitzen. Das heißt, das hat auch keinen großen volkswirtschaftlichen Effekt. Ist also auch nicht so, dass man sich jetzt Sorgen machen müsste, wenn man die Banken höher besteuert.
Das gilt übrigens auch für die Energiekonzerne, die auch
Rekorddividenden
hatten.
Klar, weil natürlich muss man aufpassen, weil wenn man jetzt Holzhammer-Methode à la Trump machen würde, dann würde man natürlich erst recht dafür sorgen, dass die österreichische Wirtschaft krachen geht. Deswegen muss man sich sehr, sehr gut überlegen, wo man jetzt spart. Und da bieten sich natürlich die Banken an, da bieten sich natürlich die Energiekonzerne an, aber da bieten sich natürlich auch Vermögensteuern und Erbschaftssteuern an. Und
gut, das wird man in dieser Koalition nicht durchsetzen bleiben.
Aber es wird unvernünftig und eigentlich müsste sich die ÖVP da jetzt schon noch ein Stück weit bewegen, weil bei den Pensionistinnen und bei den Alleinerzieherinnen wird ja auch gespart. Also warum nicht bei denen?
Aber du hast ein bisschen genickt beim Thema Banken und Energiekonzerne, wäre das jetzt angebracht zu
das
sagen?
Das glaube ich, wäre sicherlich ein Schritt, um da jetzt einmal anzusetzen. Ich glaube, das ist dringend notwendig. Die Banken haben ja auch Milliarden vom Steuerzahler bekommen. Und
sozusagen, in den Rettungspaketen.
Ja, genau, in diesen Rettungspaketen können sich eh alle noch daran erinnern. Und ich denke, das wäre jetzt einmal hier auch der richtige Schritt, etwas anzusetzen und sich hier auch zurückzuholen. Unabhängig davon braucht es eine Einsparungspolitik, vor allem im ausgabentechnischer Hinsicht. Österreich hat kein Einnahmenproblem, sondern wir haben ein Ausgabenproblem. Wir müssen schauen, wie wir im Bereich von sinnlosen Förderungen, wollen wir uns wirklich jeden Unsinn hier in Österreich noch leisten? Können wir das verantworten gegenüber der steuerzahlenden Bevölkerung, dass ein gewisser Teil der Bevölkerung nicht arbeiten geht und keine Steuern zahlt, sondern nur Sozialhilfe kassiert, teilweise Menschen, die nicht aus Österreich kommen, das ist ganz, ganz wichtig, hier muss man einsparen, dann mit Geldern, die ins Ausland geschickt werden, auch eine verantwortungslose sage jetzt einmal Klimapolitik in den letzten Jahren, wo man auf Teufel komm raus Geld in die Hand genommen hat, nämlich auch für Schwachsinn auf kommunaler Ebene, wenn ich mir anschaue, es kommt jetzt die Wien-Wahl, es wurden alle Grätzeln und Straßen umgebaut, überall haben sie uns erklärt, das wird jetzt klimafit gestaltet. Ein Beispiel bei mir ist im Bezirk Mariahilferstraße, der Christian-Broder-Platz vorne, der wurde um etliche Millionen neu gestaltet, ist genauso schier wie vorher. Es ist nicht ein Baum mehr dort und die gleichen Problemgruppen nutzen den Platz weiter wie vorher. Aber die Stadt Wien hat zig Millionen angezündet zur Umgestaltung dieses Platzes. Und egal, wo ich in Wien bin und schaue, gibt es Großbaustellen, die äußere Mariahilferstraße wird umgebaut, überall werden Millionen angezündet. Die Stadt Wien finanziert irgendein Porno-Festival mit viel Geld. Das ist auch heute in die Medien gekommen. Es wird Geld links und rechts beim Fenster rausgeschmissen für Unsinn. Und das alles finanzieren die Steuerzahler, die dann noch bei Einsparungen noch mehr Steuern zahlen sollen oder denen was gekürzt wird, Pensionisten, die ihr Leben lang Steuern einbezahlt haben, einen wichtigen Beitrag in dieser Gesellschaft geleistet haben, die sollen dann wieder benachteiligt werden. Es braucht hier eine totale Kehrtwende in Österreich, sage jetzt mal einen richtigen Kurswechsel, und es gehört hier wirklich einmal eine Tabula rasa gemacht, ein Schlussstrich mit der Politik, die die letzten Jahre betrieben wurde, gezogen, und dann muss angeschaut werden, vor allem ausgabentechnisch, was brauchen wir hier überhaupt in dem Land und auch in der Gemeinde und in der Kommune.
Das war jetzt eine Wahlkampfrede des Kandidaten, ja. Leo Lugnus.
Ja, aber mit richtigen Inhalten.
Ob sie richtig oder falsch sind, liegt immer im Auge des Betrachters. Das lasse ich jetzt jedem Zuseher selbst entscheiden. Grundsätzlich, aber wir befinden uns ja wenige Tage, könnte man schon fast sagen, vor der Wien-Wahl. Wie glaubst du, sind da die Ausgangslagen für zumindest Rot und Blau? Weil eigentlich wurde diese Neuwahl ja unter einer ganz anderen Prämisse ausgerufen, als man geglaubt hatte, der Herbert Kickl wird FPÖ-Bundeskanzler werden und man könne einen Wahlkampf gegen Blau-Schwarz machen. Jetzt hat man ein bisschen den Eindruck, dass dieser Wahlkampf überhaupt keine Emotionalität hat, keine Polarisierung, keine Mobilisierung. Könnte das der SPÖ ein bisschen am Schädel fallen oder wird das allen am Schädel fallen, weil die Leute von allen Parteien eher zu Hause bleiben? Was ist da deine Einschätzung?
Also ich habe natürlich auch den Eindruck, und das kann man auch nur so sagen, dass das ein eher ruhiger Wahlkampf ist, der von allen Beteiligten wenig emotional geführt wird, mit Ausnahme der FPÖ. Ja klar, aber dafür gibt es die FPÖ, was anderes macht sie nicht. Das ist die Kernkompetenz der FPÖ, ist Wahlkämpfen. Das ist auch, glaube ich, das Einzige, was die FPÖ kann, zumindest aus meiner Perspektive. Im Regieren ist sie ja weniger erfolgreich, aber Wahlkämpfe und Oppositionspolitik und Lärm...
Das ist wenigstens ein halbes Kompliment, ihr könnt irgendwas.
Nein, bitte, Oberösterreich, Manfred Heimbuchner, vorher Landeshauptmann-Stellvertreter, seit vielen Jahren regiert hervorragend. Jetzt Mario Kunasek in der Steiermark wird hervorragend regieren. Wir haben so viele positive
Dominik
Beispiele.
Dominik Nepp, ein hervorragender nicht-amtsführender Stadtrat.
Ja, und Dominik Nepp möchte Bürgermeister werden und natürlich möchte er mehr in Wien anpacken und in Wien regieren. Für absurder sind da die Neos, die behauptet haben, sie wollen diese nicht amtsführenden Stadträte einsparen. Und jetzt machen es nicht amtsführende Staatssekretäre auf Bundesebene im Außenministerium, den Koch, Sepp Schellhorn. Nein, aber das muss man schon sagen. Ja. Also bitte,
Dominik Nepp wird nicht Wiener Bürgermeister werden und darüber bin ich sehr glücklich und sehr dankbar. Und die SPÖ wird natürlich die stärkste Partei bleiben und das wissen auch alle. Und ich habe schon das Gefühl, dass der Bürgermeister Ludwig sich jetzt auch bewusst deswegen zurücknimmt, weil er natürlich damit auch der FPÖ und anderen Parteien eine Bühne bieten würde. Also es wäre ja...
Um ihnen keine Bühne zu bieten.
Ganz genau. Also aus strategischer Sicht ist es ja sehr, sehr klug zu sagen, ich gehe jetzt nicht in die Offensive, ich mache jetzt keinen dialogischen Wahlkampf, wo ich mir gegenseitig die Bälle zuspiele, weil warum sollte er das machen? Die Wiener und Wienerinnen sind zufrieden. Wien ist gut verwaltet, die Stimmung ist gut, die SPÖ wird jedenfalls stimmenstärkste Partei bleiben. So gesehen hat er nicht wirklich einen Anlass dazu. Und wenn sich der jetzt anfängt, mit Knirpsen wie Dominik Nepp zu streiten, dann profitiert ja nur Dominik Nepp davon. Also finde ich es gut, dass er das nicht macht. Ist absolut nachvollziehbar, ist absolut sinnvoll. Schaden wird das meiner Meinung nach tatsächlich den Grünen und den Neos. Die haben meiner Meinung nach wirklich ein Problem. Jetzt abseits davon, dass sie die beiden nichtssagenden Slogans auf ihre Plakate drucken und das schon einmal ein bisschen peinlich ist, habe ich das Gefühl, dass sich die beiden ganz stark auf ihr Kernpublikum fokussieren und schauen, dass sie ihre Stammwählerinnen überhaupt halten können. Aber ich sehe nicht, dass da überhaupt noch der Anspruch da wäre, in die Breite zu mobilisieren. Also auch wenn ich mir jetzt irgendwie die Plakate der Grünen anschaue und was die Neos da tun, die versuchen, die eigenen Leute irgendwie bei Stange zu halten, aber die haben schon aufgegeben, ist mein Eindruck.
Ich muss da schon mal kurz eines sagen, wenn du hier unserem Wiener Parteiobmann und Spitzenkandidaten als Knirps bezeichnest. Du würdest dich auch aufregen, würde ich Michael Ludwig als Schnitzelgesicht bezeichnen, würde zu Recht natürlich hier ein Aufraunen und ein Kreischen kommen. So gesehen, bitte bleiben wir bei Höflichkeit
noch beleidigen keine
Daten.
Gut. Ich als sehr kleine Person mit einer sehr geringen Körpergröße habe mich natürlich nicht, lieber Herr Nepp, ich habe mich nicht auf Ihre Körpergröße bezogen, das liegt mir vollkommen fern. Mir ist es egal, wer wie groß oder klein ist. Ich bin selbst klein, mir ging es um die politische Größe. Und die
da werden wir überraschen mit einem Ergebnis.
Also politisch ist ein Knirps.
Aus heutiger Sicht 25% ist meine Einschätzung.
Okay, wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und danach reden wir über ein anderes Thema weiter, wo zwischen den beiden sicher große Unterschiede auftauchen werden, nämlich das Urteil im Fall von Lisa Maria Kellermeier. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem Donnerstagsduell mit Veronika Born-Mehner und Leo Lugner, links gegen rechts. Und jetzt kommen wir zu einem sehr ernsthaften Thema, nämlich dem Urteil im Fall von Lisa Maria Kellermeier, die leider einen Suizid begangen hatte. Es war diese Verhandlung gegen einen von der Haupt quasi Bedroher, ist leider bis heute nicht ausgeforscht, aber ein anderer, der sie quasi via Online-Messages gestalkt hat. Das ist mit einem Freispruch für den Menschen ausgegangen. Das findest du, glaube ich, nicht gut.
Nein, ich tue mir sehr, sehr schwer damit umzugehen, um ehrlich zu sein, weil es wirklich meinen Glauben in den Rechtsstaat massiv erschüttert, weil das halt eines von vielen anderen Beispielen dafür ist, dass der Eindruck entsteht und der auch immer wieder befeuert wird, dass man als Opfer von Bedrohungen und von Hass und von diversen Übergriffen bis hin zu Nötigung eigentlich schutzlos ausgeliefert ist und nicht wirklich eine Möglichkeit hat, sich zu wehren. Und ich halte das für ein fatales Signal. Ich glaube auch, dass für diejenigen, und das sind halt vorwiegend Männer, die hobbymäßig Leute bedrohen und Leute fertig machen und beschimpfen und die furchtbarsten Hassnachrichten an andere versenden, eine Botschaft ist, die sagt, macht's nur weiter, weil euch passiert eh nichts. Und wenn das sogar so weit geht, dass eine Frau in den Tod getrieben worden ist, und jetzt muss man dazu sagen, natürlich war er nicht der Einzige, der sie bedroht hat, aber er war einer von vielen. Und wenn man über Wochen und Monate hinweg permanent mit Hass und Drohungen konfrontiert ist, wenn man wirklich schon Angst bekommt, und die Frau Dr. Kellermeier, die hatte Angst, die hat mehrfach um Hilfe gesucht bei der Polizei, beim Verfassungsschutz, überall. Die wusste wirklich nicht mehr, was sie tun soll. Die hat unfassbar viel Geld für Sicherheitsmaßnahmen ausgegeben. Die hat ihre Praxis nicht mehr verlassen. Das war eine alleinstehende Frau, die sich komplett schutzlos ausgeliefert gefühlt hat und der es wirklich schon sehr, sehr schlecht ging. Und ich glaube, jeder Mensch, der ein bisschen Empathie besitzt, muss sich da denken, dass das nicht mit rechten Dingen zugeht und dass das einfach auch nicht fair sein kann und auch nicht sinnvoll und nicht gut sein kann, wenn die Justiz da einfach so zuschaut und wenn Menschen, die
das
dann...
Das war jetzt halt ein Gericht in Wels.
Die Justiz hat eben nicht zugeschaut. Die Justiz hat hier sogar extrem streng verfolgt, aber wahrscheinlich mit den falschen Paragraphen. Man wollte hier mit einer Kanone auf einen Spatzen schießen. Jetzt möchte ich das auf keinen Fall verteidigen, was dieser Mann getan hat. Ich bin selbst auch oft Opfer von Hass im Netz, werde regelmäßig geschimpft vom Standardforum bis in Kommentaren privater Natur, wie natürlich auch politischer Natur. Bin selbst jemand, der als Politiker die Öffentlichkeit sucht und muss dann damit auch umgehen. Das tut mir als Mann vielleicht leichter als Frau, dass ich leider Hass begegne. So, jetzt müssen wir die Zeit zurückdrehen und das war die Zeit von Corona, wo eine enorme Spaltung der Gesellschaft vorangetrieben wurde, leider vor allem durch die Bundesregierung, wo Politiker hinausgegangen sind und Menschen, die einen medizinischen Eingriff nicht vornehmen wollten, massiv massiv benachteiligt haben, da auch enorme psychische Probleme bei Menschen ausgelöst haben. Ich sehe hier die Schuld jetzt nicht bei der Frau Kellermeier, sondern bei den Politikern. Die Frau Kellermeier hat sich wahrscheinlich benutzen lassen von der Politik und hat sich hinreißen lassen, die Impfpflicht zu befürworten.
Nein,
und
darum
es ging um die Impfpflicht.
Nein, sie hat sich öffentlich. Ich habe das jetzt gelesen.
Ich bin jetzt kein Spezialist.
Das war nicht das Problem. Sie hat selber geimpft. Da gab es nicht viele Impfstraßen in Oberösterreich, in der Region, wo sie quasi ihre Praxis hatte. Und da hat sie auch geschrieben, dass sie impft. Und das hat schon ausgereicht, um da quasi völlige Überreaktionen bei Einzelnen. Das ist halt so bis heute.
Ich habe das jetzt in einem Zeitungsartikel darüber noch einmal nachgelesen, dass es hier um die Impfpflicht ging. Und es war, nicht im Express, im Kurier, glaube ich, der Artikel heute, ich möchte jetzt nicht lügen, aber es ist, ich glaube, es war damals tatsächlich ein Riesenproblem von der Bundesregierung ausgehend, auch dass, sage ich, Polizisten missbraucht wurden, absurde verfassungswidrige Verwaltungsübertretungen mit äußerster Brutalität zu ahnden. Ich war selbst einmal bei einer Kundgebung, das ist der Hintergrund der Geschichte und das war die Corona-Zeit, wo von beiden Seiten, und da möchte ich wirklich von beiden Seiten, es war in dem Fall die Corona-Zeit. Ich habe es nicht verstanden, wie man ein absoluter Impfbefürworter, alle müssen sich nicht impfen lassen, wer sich nicht impfen lässt, der gefährdet andere. Das war ein Wahnsinn. Genauso wie umgekehrt diejenigen, die gesagt haben, ui, der hat sich impfen lassen, das ist ganz schlimm. Alle werden sterben, die sie impfen lassen.
Genau.
Ich habe beide Seiten, bei Gott in dem Fall, die radikal waren,
okay,
nicht verstanden.
Das ist das beste Beispiel dafür, was in der Debatte rund um diese Diskussion so massiv schiefläuft. Und das ist auch ein gutes Beispiel dafür, was im Gerichtsverfahren meiner Meinung nach schiefgelaufen ist. Da wurde zigfach ihr Privatleben, ihr intimstes Leben, ihre Familiengeschichte, ihre sozialen Kontakte, alles wurde offengelegt. Es wurde das Opfer, wurde auf einmal zur Täterin gemacht. Man hat sich darüber unterhalten, ob sie vielleicht selber nicht schuld ist, weil sie war nicht gesund genug, sie war nicht erfolgreich genug, sie war finanziell nicht gut aufgestellt. Vielleicht war sie selber auch noch schuld, weil sie nicht in einer intakten Beziehung war oder weil sie einsam war. Da wird jetzt alles gemacht, um zu relativieren. Da wird gesagt, ja, aber damals die Corona-Maßnahmen und ja, aber man muss diese armen Männer schon verstehen, weil da hat ihnen jemand gesagt, die Impfung ist gut, bitte lasst euch impfen und das rechtfertigt, dass man jemanden Mord drunter schickt.
Ich habe vorher ganz klar gesagt, ich relativiere es nicht. Ich habe aus dem Zeitungsartikel
zur Corona-Politik. Ja, das war massiv polarisiert, das war eine furchtbare Stimmung und die wurde permanent aufgepeitscht. Unter anderem zum Beispiel dadurch, dass die FPÖ, die sich anfangs am stärksten für härtere Maßnahmen eingesetzt hat und die FPÖ, die anfangs ganz besonders für harte Lockdowns und so weiter plädiert hat, irgendwann umgeschwenkt ist, weil sie draufgekommen sind, das emotionalisiert und dann begonnen haben, das Ganze politisch zu instrumentalisieren und Stimmung zu machen. Und die Frau Dr. Kellermeier hat genau das nie gemacht. Die hat sich hingestellt und hat gesagt, ich bin Ärztin, ich bin alleinstehend, ich habe keine Kinder. Deswegen glaube ich, dass es sinnvoll ist, wenn ich jetzt impfen gehe, weil ich keine kleinen Kinder habe, die ich eventuell anstecken kann oder andere
Angehörige. Sie hat übrigens sogar dem Sebastian Kurz in einem Interview mit mir damals widersprochen und hat gesagt, die Impfung ist nicht Miraculix von Asterix, das stimmt nicht, dass dann quasi alles, aber es war eine sehr polarisierte Zeit, es mag sein, dass da manche Sachen falsch in Erinnerung gehabt haben und es auch so geschrieben haben.
Sie hat jedenfalls nicht polarisiert und sie hat auf keinen Fall dazu beigetragen, irgendwie die Stimmung aufzuheizen, sondern sie hat ihren Beruf ausgeübt, hat gesagt, ich bin Ärztin, ich kann und möchte helfen, also tue ich das jetzt.
Das Einzige, was sie gemacht hat, und ich glaube, das hat diese Kreise provoziert, noch mehr, weil die vertragen keinerlei Widerspruch.
Sie hat Demonstrantinnen kritisiert, die einen Zugang zum Krankenhaus, da gab es eine Einfahrt zum Krankenhaus, genau, da gab es eine Demonstration von Impfgegnern vor dem Krankenhaus, sie war zu dem Zeitpunkt im Krankenhaus, im gegenüberliegenden Trakt, hat das von oben gesehen, hat das sogar fotografiert und hat dann getwittert, das sind Impfgegner und die blockieren die Zufahrt zum Krankenhaus und das ist ein Problem. Das ist das Einzige, was man ihr vorwerfen kann, was sie sie gemacht hat. Sie hat weder Leute beschimpft, noch hat sie irgendwelche Leute diskreditiert, noch hat sie irgendwas gesagt, was faktisch unrichtig wäre. Und sie hat auch niemals politisch agiert oder für irgendeine Partei irgendeine Art der Stellung genommen. Sie hat einfach als Ärztin gehandelt und sie hat ihren Job gemacht. Und ich finde, sie hat das sehr vorbildlich und sehr gut gemacht. Und das, was ihr dafür an Hass entgegengeschlagen ist, ist beispiellos und ist, wie ich finde, ein weiteres Signal dafür, dass wir wirklich ein Problem damit haben, wie wir auch als Rechtsstaat und wie auch die Justiz damit umgeht, wenn insbesondere Frauen, die sich öffentlich äußern oder die in der Öffentlichkeit stehen, behandelt werden und was sie ertragen müssen. Und es ist ein weiterer Punkt, wo ich mir denke, ich verstehe Frauen und ich habe in meinem Umfeld immer mehr davon, die sagen, ich äußere mich zum Thema XY nicht. Ich lösche meine Social Media Accounts. Nein, aber es machen immer mehr Frauen. Es machen immer mehr Frauen, weil sie sagen, ich halte es nicht mehr aus.
Aber auch als Mann. Auch als Mann. Das nicht, aber oftmals ist es natürlich ein Unsinn, alles öffentlich zu kommentieren.
Sie reden wie ein Blinder von der Farbe. Sie wissen als Mann nicht, was Frauen mitmachen. Da muss ich leider wirklich sagen, Frauen werden anders behandelt. Frauen erhalten einen ganz anderen Hass und Frauen werden auf ganz andere Art und Weise diskreditiert. Männer werden nicht für ihr Aussehen, für Stimme, für ihre Auftritte
permanent abgewertet. Was glaubst du, wie viele Kommentare ich zu meinem Aussehen habe, wegen meiner Frisur, wegen meiner Körpergröße, Körperfülle, weil ich aus dem Textileinzelhandel komme, werde ich beschimpft als der Sockenverkäufer oder der Hemdenverkäufer, diskreditiert. Jeden Tag braucht sich nur die Kommentare, selbst bei Ö24. Ja, ich finde es nichts böse, ich finde es ein total ehrenwerter Beruf, aber der schreibt, der Linke, ja, das Gott sei Dank,
um sie in diese Stellen zu penetrieren und so weiter. Das sind Dinge, die können sie sich nicht mehr vorstellen.
Diese Leute jetzt nicht aufwerten, indem wir zitieren, was sie schreiben.
Dass wir sowas nicht gut finden, ist doch völlig klar. Ich nicht gut finde, du nicht gut findest oder auch du nicht gut findest, das ist völlig klar. Mir gehen diese Hasskommentare im Internet fürchterlich auf die Nerven und ich kann auch nur jeden irgendwo empfehlen, der sowas schreibt, der sollte mal in sich gehen und mal überlegen, wie er selbst damit umgehen würde, wäre er Betroffener.
Ich glaube, da hat er einen Account auf Instagram, um das ein bisschen wegzukriegen von der heimischen Politik, weil das ein weltweites Phänomen ist, sehr gut reagiert, weil Selena Gomez, die etwas zugenommen hatte, die Sängerin, wurde quasi, es ging ein Shitstorm auf Instagram gegen sie los, weil sie ein paar Kilo zu viel hatte. Ich glaube, noch
viel
dazu.
Liegt im Auge des Betrachters. Ich hätte gesagt, sie hat gesund
zu ausgesehen. Viel nach, noch dazu, glaube ich, einer Geburt oder so. Und dann wurden einfach mehrere dieser Accounts geoutet mit Bild, mit wie die selber ausschauen. Und zufälligerweise waren es meistens eher ältere Männer, die, glaube ich, keinen Model-Contest gewonnen hätten. Und das Gleiche galt für die Frauen, die das gemacht haben. Das
ist vielleicht. Weibliche Hasskommentare.
Und das galt, natürlich gibt es weibliche,
kriege ich oft genug,
weibliche, also wo man auch an der Schrift erkennt, wenn das zugeschickt wird oder online, also das gilt für beide, vielleicht ist das manchmal keine schlechte Methode, vielleicht muss man mitunter Fire mit Fire bekämpfen.
Klarnamenpflicht, vielleicht doch ganz kurz hier abschließend dazu. Aber eine Klarnamenpflicht, sage ich jetzt einmal, bei Facebook, Instagram und Twitter ist kein Nachteil, muss ich wirklich sagen. Diese ganzen Fake-Accounts, die Leute übelst beleidigen und beschimpfen,
das muss überhaupt keine Klarnamen.
Ja, natürlich nicht, auf Facebook auch nicht. Das ist ein Mickey-Maus-Foto und der nennt sich Hans Huber. Ich weiß ganz genau, das stimmt nicht, das ist keine echte Person.
Das geht alles an der Ursache vorbei. Wir haben tatsächlich ein Problem, in dem, wie Gesetze interpretiert werden, nämlich ob sie sinngemäß oder wortgetreu interpretiert werden. Und zum Beispiel die letzte Morddrohung habe ich erhalten von jemandem, der das mit Klarnamen gepostet hat in einer Telegram-Gruppe mit über 3.500
Den wirst du angezeigt haben, nämlich an.
Natürlich, und da hat auch die Staatsanwaltschaft ermittelt und die Staatsanwaltschaft sieht das auch ganz klar. Aber das Problem ist, der hat, nachdem er gesagt hat, ich gehöre am Sondermüll entsorgt, aber human und ohne Gewalt. Und das hat er relativierend nachgeschoben, klug wie er ist. Ich meine, der Mensch ist mehrfach vorbestraft. Der weiß, wie er formulieren muss, damit ihm nichts passiert. Und da ist dann das Problem, dass wenn man das jetzt wortwörtlich interpretiert, dann muss er sagen, naja, er hat es eh selber relativiert. Wenn man es sinngemäß interpretiert, dann müsste man sagen, gefährliche Drohung und dann müsste es Konsequenzen haben. Und das ist das Problem, dass das bei uns immer wieder ausgenutzt wird und dass halt Täter inzwischen auch sehr, sehr gut darin sind, Schlupflöcher zu finden, indem sie gewisse Formulierungen anwenden, ja, die das zuvor Gesagte relativieren. Und da finde ich schon, dass wirklich auch in der Justiz und auf Gesetzesebene massiv nachgeschärft gehört. Auch jetzt zum Beispiel bei dem Herrn, der Dr. Luise Maria Kellermeier geschrieben hat, sie gehört vor ein Volkstribunal gestellt, wenn er sie nicht in den Tod getrieben hat und man das nicht belegen kann, weil das juristisch wirklich wahnsinnig schwer ist, dann finde ich doch, dass es mindestens eine gefährliche Drohung darstellt, wenn nicht den Tatbestand der Nötigung. Und dass es dafür dann keine Konsequenzen gibt, das verstehe ich nicht.
Bei Gericht gestellt, ja.
Volksgericht, gut,
Volksgericht,
ich habe
ja,
Tribunal, ja, ich werde vor Nürnberger.
Also wer sich so, also, da muss ich aber auch vice versa sagen, ich würde diese Nachricht aber auch nicht ernst nehmen. Das dürfte ein besonderer Depp gewesen sein. Und das ernst zu nehmen, da muss man, ja.
Gut, wir wollen jetzt nicht in diese Danke, Veronika Born-Mehner, danke, Leo Lugner. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.